Innen, außen. Willkommen zum Podcast von Yoga Me Home, deinem Yoga-Studio für zu Hause. Mein Name ist Philipp Strom und ich spreche hier mit meinen Gästen über Yoga und das liebe Leben. Willkommen, ihr Lieben da draußen, bei einer neuen Folge von Innen Außen. Heute zu Gast ist die Bettina Schuler. Bettina, schön, dass du da bist.
Hallo.
Bettina, wir haben uns ewig nicht mehr gehört. Wir haben gerade im Vorgespräch gehört, festgestellt, schon einige Jahre. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, weil in deinem Leben tut sich immer wahnsinnig viel und ich finde es sehr spannend, was du alles machst. Und wir wollen darüber heute ein bisschen plaudern. Aber bevor wir beginnen, möchte ich dich vielleicht kurz vorstellen, weil es mag ja sein, dass es noch den einen oder die andere gibt, die dich nicht kennt. Du bist Yogalehrerin, lebst in Berlin, dort unterrichtest du auch, bist außerdem Yogalehrerin auch bei uns auf Yoga Me Home. Du bist aber auch Journalistin, du schreibst verschiedenste Magazine, du hast bereits 6 eigene Bücher veröffentlicht, bist gerade an 7. Ist das 7. schon draußen?
Ja, das ist jetzt das 8.
Ah, das ist das 8. Siehst du, habe ich mich verzählt. Gut, hast einen ganzen Haufen Bücher schon auf jeden Fall geschrieben und gerade ist wieder eins in der Pipeline. Du bist darüber hinaus aber auch, man kann sagen, Aktivistin. Du hast gegründet 2016 die Organisation Citizen to Be. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die mittels Yoga versucht, Menschen zu helfen, geflüchteten Menschen zu helfen, besser hier in dieser Gesellschaft anzukommen. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr von dir hoffentlich drüber hören. Und außerdem ganz nebenbei bist du Trägerin des Bundesverdienstkreuzes inzwischen. Ich gratuliere. That's the latest shit, glaube ich, gell? Wie ist das so, wenn man Bundesverdienstkreuz kriegt? Wie läuft das ab? Ruft dann da Steinmeier an und sagt, Frau Schuler, kommen Sie mal vorbei, ich habe hier was für Sie, oder?
So stellt man sich das irgendwie vor, ne? Bei mir war es aber ganz anders. Ich bin in den Briefkasten gegangen, war quasi noch wie immer, wenn ich in meiner Endschreibphase war, im Jogginganzug so ungefähr oder Jogginghose. Hab einen Brief, hab die Post rausgeholt, weil ich Brötchen holen war und dachte, hab nur gesehen, das ist irgendwas mit Berlin und dachte nur Shit. Also mein erster Gedanke war prinzipiell Shit. Irgendwas ist passiert, ich habe irgendwas
Schon wieder ein
vergessen zu
Strafzettel.
zahlen. Nee, ich dachte, nee, es war nicht diese Strafzettel, es war eher so wie, oh, okay, entweder ich habe die Steuer stimmt nicht, Gemeinnützigkeit wird mir ins. Ich dachte, irgendwelche. Also ich bin von irgendwelchen Dingen ausgegangen oder dass ich irgendwas vergessen habe zu zahlen, weil ich eben manchmal nicht immer so koordiniert bin. Und dann habe ich es aufgemacht, habe es einmal in der Mitte durchgerissen, weil ich so hektisch war. Und dann stand das da drin. Und dann habe ich es angestarrt und dachte, hä, was? Was ist denn hier los? Und dann habe ich meine Hosentasche gesteckt und habe es erstmal wieder weggetan und habe es dann nochmal rausgedruckt und dachte, krass, weird.
Das
Das
heißt, die
waren meine Gedanken zum Bundesverdienstkreuz. Und dann habe ich meine Mutter angerufen später und ihr das erzählt und dass mein allerliebster Satz war, warum?
Naja, du
Dann
hast ja
übrigens mehrere
einiges.
gesagt, mehrere haben zu mir gesagt, warum? Und dann, ach nein, natürlich, entschuldige bitte. Und ich war
Na,
lustig,
ich
weil es war
wollte
einfach,
gerade
es einfach,
sagen.
weil einfach, nein, aber es ist halt so abwegig. Deswegen glaube ich, haben die Leute das
Ja,
gesagt.
es ist irgendwie wie so ein Gruß aus dieser klassischen, fast schon konservativen Welt. Irgendwie so wirkt
Ja.
das auf mich, ne? Weil das ist sowas, wie sagt man das? So High Class irgendwie offiziell, so super offiziell. So. Ich meine, dass
Ja,
du
ist
viel
auch so.
geleistet hast, ist jeder, der dich kennt, der weiß das ja. Aber das ist dann, wie wird man dafür ausgewählt? Die gehen so durch und.
Nee, man wird vorgeschlagen.
Okay.
Und dann dieser ganze Prozess dauert, glaube ich, 1 bis 2 Jahre. Und dann werden auch Leute angerufen aus deinem Umfeld und Informationen über dich eingeholt. Also es ist wirklich
Okay.
ein langwieriges Prozedere. Immerhin weiß ich, dass jetzt mein polizeiliches Führungszeugnis top ist. Ja, also das ist schon so ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Ich habe dann auch rausgefunden, wer das war. Und das ist 2 Jahre her gewesen, dass ich vorgeschlagen wurde.
Okay.
Also es passiert nicht so schnell.
Ja, ich gratuliere dir, verdientermaßen. Lass uns gleich zum Thema springen. Ich meine, viele kennen dich wahrscheinlich schon mit der Arbeit, aber für die, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz, Citizen to Be hast du 2016 gegründet. Mal so kurz einen Abriss. Was tut ihr wirklich jeden Tag?
Naja, also wir geben ja traumainformierte Yoga-Stunden kostenfrei. Das sind mittlerweile 17 Stunden in der Woche bundesweit. Vor allen Dingen momentan geben wir vor allen Dingen dreimal in der Woche für ukrainische Frauen von einem ukrainischen Yoga-Lehrer. Der gibt vor allen Dingen Stunden, da kommen bis zu 40 Frauen in
Okay.
der Woche. Und genau, das ist eigentlich so unser Main Core. Wir haben gestartet, sind wir in Berlin. Mittlerweile sind wir aber auch in Köln und in München und in kleineren Städten, die ich jetzt leider nicht alle auf dem Schirm habe. Also wir haben uns wirklich bundesweit ausgedehnt. Wobei unser Fokus wirklich auf Köln, was mir natürlich als fast Rheinländerin,
Du hast ja studiert und kommst daher.
Herzenskölnerin, sage ich mal so, total gut gefällt, und in Berlin, genau.
Ja.
Und wir haben aber auch schon andere Sachen gemacht. Wir haben auch schon in Willkommensklassen Yoga-Unterricht für Kinder und Jugendliche gegeben. Das haben wir vor allen Dingen gemacht, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Aber eigentlich der Fokus, wie gesagt, liegt darauf. Das ist unser Main-Fokus.
Wie viele Lehrer sind bei euch inzwischen aktiv?
35, würde ich sagen, bis 40. Ich kann das immer nicht
Okay.
ganz gut überblicken, ja. Ja.
Wie ist das so? Wie lang sind die Leute bei euch und
Das
kannst
ist
du so,
ganz unterschiedlich.
ja?
Also wir haben so ein, ich würde so ein Inner Circle sagen von, warte mal, von 5 Leuten inklusive mir, der schon seit Jahren dabei ist, wirklich seit Jahren. Der wird, glaube ich, auch nicht mehr weggehen, außer wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passiert oder irgendwelche Umstände dazu führen. Und dann gibt es, würde ich sogar sagen, mal nochmal so ein Drittel, die auch schon lange dabei sind, und 2 Drittel, die immer mal so 2, 3 Jahre dabei sind. Das finde ich aber auch okay. Und dann kommen halt immer wieder neue. Ich meine, das sind oft jüngere Frauen auch, ne? Und dann sind die mit dem Studium fertig oder bekommen Kinder oder so. Das ist dann auch voll okay, ne? Das heißt ja nicht, dass die das nicht mehr machen wollen, aber manchmal ist das dann halt so eine Phase, wo das gerade nicht passt. Und dann kommen aber auch manchmal wieder welche dazu. Also das ist eigentlich, aber ich finde, dafür, dass es eine ehrenamtliche Arbeit ist, sie arbeiten ja alle ehrenamtlich, außer unser ukrainischer Yoga-Lehrer, finde ich, sind die alle ganz schön stetig dabei.
Was ist so in deiner Erinnerung? Kannst du so eine Anekdote erzählen, die für dich besonders berührend oder bewegend war?
Am meisten bewegt hat mich, glaube ich, als ich damals angefangen habe und sehr viel den syrischen Frauen Yoga-Unterricht gegeben habe, als eine syrische, sehr junge Frau mir einen Brief auf Deutsch geschrieben hat, der sehr süß war, und in dem sie geschrieben hat, dass wenn sie das Yoga nicht gefunden hätte und mich nicht gefunden hätte, dann wäre sie sehr früh gestorben. Oh.
Gut, ja.
Also ich glaube, sie wollte mir damit sagen, so, also, ja, dass es ihr Leben gerettet hat. Und die hat dann später übrigens selber eine Yogalehrerausbildung gemacht, die wir ihr vermittelt haben als Stipendium.
Was sind so Themen, mit denen geflüchtete Menschen, die hierher kommen, umgehen täglich?
Naja, ich glaube, ein Thema ist vor allen Dingen, also ne, man darf ja immer, wenn Leute, es gibt ja immer so unterschiedliche Fluchtgründe, aber jetzt sagen wir sowohl die Syrer, als auch mit denen wir viel zu tun hatten, als auch die Ukrainer, die sind ja alle aufgrund von Krieg geflohen. Ne? Die sind ja, also keiner von denen ist freiwillig oder aus wirtschaftlichen Gründen geflogen. Und das heißt, das ist von jetzt auf heute passiert. Viele von denen hatten gutes Leben, hatten Häuser, hatten ein stabiles Leben, und sich dann plötzlich von einem Tag auf den anderen in einer 10 Quadratmeter Unterkunft mit 5 Leuten so ungefähr wiederzufinden. Und alles, was du dir aufgebaut hast, ist nichts mehr wert quasi. Ich glaube, das ist wirklich hart. Ne? Abgesehen davon, dass man Angst um die Menschen hat oder dass man vielleicht Menschen verloren hat oder schreckliche Dinge erlebt hat. Aber auch dieses, was ich immer wieder merke, ist, ich weiß, es hat auch eine zu mir gesagt, und das hat sich in meinem Kopf total eingebrannt: I am more than a refugee. Und das dachte ich so, ja, klar bist du das, aber ich verstehe total, was sie meint. Also das muss man sich ja einfach nur, ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man sich selber vorstellt, wie das wäre. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich würde nach, keine Ahnung, umgekehrt nach Syrien fliehen, könnte die Sprache nicht, würde sie ganz sicher auch nicht so schnell lernen. Und ich will ja nichts, ja. Also ich meine, ich bin Autorin, das interessiert da niemanden. Ich könnte damit auch nichts machen. Vielleicht könnte ich ein bisschen Yoga unterrichten, aber ne, also man plötzlich alles, was man sich aufgebaut hat, wäre halt nichts mehr wert. Und auch der Lebensstandard, das ist schon hart. Das ist gerade für ältere Leute, finde ich das wirklich hart.
Ja, also bei uns im Haus lebt seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs eine Frau, die ist jetzt knappe 60, die Lara. Liebe Grüße an dich, Lara. Aber du verstehst mich leider noch immer nicht. Sie tut sich auch mit der Sprache noch immer wahnsinnig schwer. Sie versteht uns
Ja.
inzwischen ganz gut. Aber ich glaube, meine Frau spricht inzwischen besser Ukrainisch als sie Deutsch. Aber auch, weil es gerade bei den ukrainischen Geflüchteten habe ich so den Eindruck, oder so war es bei ihr auch die ersten Jahre, die dachten, ja klar, in einem halben Jahr gehe ich wieder nach Hause.
Genau,
Und das
genau.
bremst natürlich ganz extrem. Also du denkst dir dann jetzt mit 60, wie sie ist, noch so eine komplizierte Sprache wie Deutsch lernen? Sicher nicht. In einem halben Jahr bin ich ja wieder weg.
Und die können, ich meine, da, ich finde, bei denen geht es ja auch immer, weil die meistens alle noch Englisch können, ne? Von daher kommen,
Ja.
also auf in Berlin zumindest, kommen die da sehr gut
Ja.
zurecht. Wobei ich sagen muss, dass die jüngeren Leute, die ich kenne, fast alle extrem gut Deutsch sprechen mittlerweile. Also da
Ja.
kenne ich wirklich viele, die sehr, sehr gut Deutsch sprechen oder es zumindest verstehen.
Ja, ist bei ihr
Aber
auch so.
klar.
Ihre Tochter ist nach Berlin, nach Hamburg weitergezogen und die war bei uns im Haus 1, 2 Monate und wir haben uns so mit Google Translate unterhalten müssen und so ein bisschen gebrochenen Englisch und ein halbes, dreiviertel Jahr später telefoniere ich mit ihr und die plötzlich spricht sie mit mir auf Deutsch. Fast fließend. Das war unfassbar. Dieselbe Person. Also ist mir richtig in Erinnerung
Aber
geblieben.
naja, wenn man halt älter wird, ist es auch härter, ne? Das
Ja.
darf man nicht vergessen.
Ja.
Und ich finde es halt so krass, also was mich immer so ein bisschen ärgert, ist, gerade hier in Berlin haben wir eine sehr große amerikanische Community. Von denen leben manche 30 Jahre hier und sprechen kein Wort Deutsch, wobei man ja sagen muss, als Amerikaner Deutsch zu lernen, ist wesentlich leichter als Ukrainer oder als Syrer. Und da stört sich niemand dran, aber wenn Menschen aus anderen Ländern, aus Syrien oder Afghanistan oder so noch kein Deutsch können, dann ist das schlimm. Also ich finde es sehr interessant, dass da so andere Maßstäbe getroffen werden. Also auch Dänen oder, ne, also nicht gegen Dänen, aber ich meine nur, also es wird von den Menschen schon mehr erwartet als von anderen. Und dabei ist es für die viel schwieriger. Das finde ich ganz interessant. Und das ist genauso bei der Wohnungssuche, wo ich auch immer wieder Sachen gehört habe, wenn ich jemanden unterstützt habe, wie, ja, nee, wir wollen ja auch, die können ja dann kein Deutsch, das ist für die anderen Nachbarn doof. Und dann, wenn ich gefragt habe, ob das mit ihren dänischen und amerikanischen Nachbarn auch blöd wäre, dass die kein Deutsch können, war das natürlich kein Problem. Ja, die können ja Englisch. Aber ich sage, ja, die können auch Englisch. Nein.
Hast du, wie sind deine Erfahrungen so mit den unterschiedlichen Kulturen? Du sagst jetzt hauptsächlich mit Syrien habt ihr gearbeitet und jetzt mit den Ukrainerinnen. Ihr arbeitet nur mit Frauen oder schon auch mit Männern?
Naja, eigentlich arbeiten wir nur mit Frauen. Kirill hat jetzt seine Stunden auch für Männer geöffnet, wobei da immer nur so ein paar Männer sind. Aber das ist auch
Das
okay, glaube
Übliche halt im Yoga. Also,
ich. Ja,
ja.
also da ist schon ein bisschen noch weniger.
Ja.
Aber da ist es jetzt auch okay, finde ich, weil das ja auch, ne, also das ist ja auch der Hintergrund ist ein anderer. Die Ukrainerinnen sind ja sehr moderne Frauen meistens, ne? Die auch viele von denen haben schon Yoga gemacht. Und die haben jetzt da keine Berührungsängste, beziehungsweise die fühlen sich, für die finden es nicht schlimm, wenn sie jetzt, wenn ihnen jemand in der Leggings auf den Hintern nicht schaut. Aber ne, also das einfach, die sich nicht wohlfühlen. Und wenn du jetzt aus anderen Ländern Menschen hast, die haben Hijabs oder sind es auch nicht gewohnt oder möchten auch nicht so gesehen werden, sind meistens auch nicht sportlich, viele sind nicht so sportlich und beweglich, dann ist denen das auch unangenehm. Also es ist ein ganz anderer Kontext. Deswegen finde ich es da in dem Rahmen okay. Musste einfach auch nochmal für uns feststellen, dass halt man das, was man mit syrischen, afghanischen Frauen machen kann, eben nicht unbedingt, dass die Ukrainerinnen eine andere Ansprache brauchen. Deswegen ist es auch super, dass Kirill das macht. Er hat da sein Zepter in der Hand und es ist ein anderer Zug, der da herrscht, würde ich mal sagen.
Jetzt verbindest du ja in deinem gesamten Leben, eigentlich, wenn ich so von außen drauf schaue und das sagen darf, Yoga mit Aktivismus, ne? Das ist immer so eine Mischform bei dir, über die meisten Themen, über die ich mit dir spreche. Wie politisch darf oder soll Yoga denn für dich persönlich sein? Gibt es da eine Verbindung aus Aktivismus und Yoga?
Ach, ich weiß gar nicht, ob es so darum geht, dass Yoga politisch ist. Da bin ich eigentlich, ich finde einfach nur, dass es ein super Tool zur Selbstermächtigung ist, den man jedem zur Verfügung stellen sollte und der nichts Elitäres haben sollte. Also das ist mir total wichtig. Gegen das Politische, ich glaube, da bin ich eher so ein bisschen dagegen, gerade weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass umso mehr oder länger ich in dieser Szene unterwegs bin, umso mehr habe ich auch das Gefühl, dass sehr viel Schindluder einfach getrieben wird, ne? Also im Namen der Spiritualität und Es ist viel auch so, das haben ja in Corona auch viele mitbekommen, dass so ein komischer Spiritualitätsegoismus herrscht, ja, also wo die eigene Erleuchtung und die eigene Freiheit wichtiger als alles andere ist. Deswegen ist unser Yoga auch komplett spiritualitätsfrei, ja, also darum geht es mir nicht dabei. A, geht das gar nicht, da das verschiedene Religionen sind, und B, will ich das auch nicht. Wer das damit aufladen will, kann das gerne machen. Aber wir wissen, was in der Yoga-Szene in den letzten Jahren alles passiert ist. Und bei dem Wort Guru stellen sich meine Nackenhaare auf. Also da bin ich einfach raus.
Ja, man hört ja auch immer wieder so diesen Satz in der Szene, an dem ich mich auch öfters mal wieder stoße, ist, ja, du musst erst mit dir selber im Reinen sein, bevor du irgendjemand
Ja, das
anderem
ist immer
helfen
ganz
kannst.
geil. Ich habe auch so ein paar Super-Yogis gefragt, ob sie mir helfen wollen, aber die mussten auch erst mit sich selber im Reinen sein. Ich habe dann mal kurz erwähnt, dass man vielleicht auch dadurch, dass man anderen hilft, mit sich selber im Reinen sein kann, aber das wollten sie nicht hören. Sind
Und
dann
das ja
lieber nach.
auch, und das ja
Nö,
auch
die
in
sind dann halt
vielen,
nach Bali geflogen und haben da noch
genau.
mal ein bisschen Yoga gemacht, aber vegan sein, aber nach Bali fliegen. Nee, das ist nicht schlimm, ne? Aber wenn die andere Fleisch essen, sind die doof. Da bin ich raus. Also auch diese Selbstgerechtigkeit und so. Und ich finde, das wird auch immer schlimmer. Es macht mich wirklich also latent aggressiv. Ja.
Da habe ich hier so eine Frage auf meinem Zettel. Wie bewahrst du dir die Hoffnung, ohne, nein, Entschuldigung, jetzt bin ich versprungen in der Zeile. Wie bewahrst du die Balance zwischen Mitgefühl und Wut, wenn du so eine Ungerechtigkeit siehst?
Ach, ich bin ja, also eine Bekannte von mir hat letztens, Kjali Sophia Höder, hat ein Buch geschrieben, das heißt, das geht über Wut und darüber, dass Frauen wütender sein sollen. Seitdem fühle ich mich viel besser, weil die gesagt hat, und das finde ich ganz schön, das hat ja auch sehr viel mit Frauenbildern zu tun. Frauen, die wütend sind, also ich bin sehr oft sehr wütend und sehr laut, und dann heißt es immer so, also ich bin aggressiv, ich bin egozentrisch. Also es ist ganz spannend, dass Frauen immer, die laut sind, denen wird das negativ ausgelegt. Bei Männern sind die willensstark, durchsetzungsstark. Und in ihrem Buch geht es eben auch genau darum, dass was sagte sie zu mir, wer sich nicht erregt, der nimmt auch nicht teil. Und das fand ich einen sehr schönen Satz. Es ist natürlich dieses Frauenbild der ruhigen, ausgeglichenen Frau, was ja auch im Yoga so ein bisschen propagiert wird. Das bedeutet aber auch, dass die Frau sich nicht engagiert, sondern dass sie alles gelassen hinnimmt und wegatmet. Und ich glaube, damit tun wir uns selber keinen Gefallen. Natürlich ist es gut, Sachen wegzuatmen, wenn wir Stress haben. Aber damit habe ich auch ein Riesenproblem, ist diese Überhöhung der Frau auf so eine spirituelle Ebene. Weil wenn man das tut, durch diese Überhöhung der Spiritualität, entrückt man sich auch der Welt und nimmt an dieser Gesellschaft weniger teil. Und das macht natürlich den Weg frei für die anderen, um sich da seine Macht zu sichern. Aber ich glaube, manche durchblicken das nicht so ganz und denken irgendwie, dass diese Überhöhung irgendwie was Positives ist, und merken gar nicht, dass das ganz im Gegenteil eigentlich antifeministisch ist.
Und gilt für Männer natürlich ganz genauso, ne? Also ich verstehe natürlich deinen Punkt mit den Frauen, und das Bild, was von Frauen oft da irgendwie so suggeriert wird oder erwartet wird. Aber auch bei Männern geht es darum, ja natürlich diese Balance zu finden aus innerer Gelassenheit, aber diese innere Gelassenheit eben zu nutzen, um ans Ziel zu kommen. Und das Ziel ist ja eine Gesellschaft, in der wir miteinander friedlicher sein können. Und wenn meine Gelassenheit nur dazu führt, dass ich hier in meinem Kämmerchen sitze und mit mir selbst gelassen bin, das ist ja keine große Challenge. Denn solange mir niemand auf die Nerven geht, kann ich ja mit mir gelassen sein. Aber
Aber weißt du,
das.
ich finde das so ein bisschen, diese Gelassenheit, auch das finde ich so, manchmal wird das, ich würde mir viel mehr wünschen, dass die Leute sich mal aufregen und engagieren. Also Demokratie lebt nun mal durch Partizipation, und Partizipation und Diskurse können eben auch mal ungelassen sein. Das heißt ja nicht, dass man ausfallend wäre. Aber ich würde mir ehrlich gesagt, würde ich mir wünschen, dass ein paar Leute sich mal ab und zu mehr aufregen und deswegen mehr engagieren. Also das hat ja auch so was Arrogantes, ne? Diese Gelassenheit. Oder wenn Leute dann einem gegenüber sitzen und sagen, komm mal runter, atme mal durch, dann denke ich so, nee, warum? Ich reg mich jetzt auf und ich darf mich auch aufregen. Und nur wenn man sich aufregt oder erregt, dann passiert ja was. Ich glaube auch dem. Also ich glaube, dass auch das nicht nur Negatives ist. Ich glaube, Wut kann auch was Positives haben. Es kommt ja immer darauf an, wohin diese Kraft geht.
Bin ich zu 100% bei dir. Ich finde jedoch, dass ich glaube, um kluge Handlungen zu setzen, braucht es ein gewisses Maß an Gelassenheit im Geiste. Also aus der Wut heraus Entscheidungen zum Beispiel zu
Nein, das
treffen, ist
nicht.
keine gescheite Sache. Sonst bin ich hundertprozentig bei dir. Natürlich, die Wut ist ein wunderbares Gefühl. Sie zeigt mir, wo etwas hier im Unreinen ist mit mir oder meiner Umwelt oder wie auch immer. Aber ich glaube, die Entscheidung zu setzen und den Umgang mit anderen Menschen zu wählen, da ist Gelassenheit, glaube ich, ein ganz guter Ratgeber, weil es natürlich, weil du andersrum, wenn du aus der Wut heraus die Entscheidung triffst, unter Umständen natürlich auch noch Öl ins Feuer gießt. Ich glaube,
Ja, aber
das,
ich
ja.
habe das letztens gedacht mit dieser, es gibt ja diese, ne, gewaltfreie Kommunikation. Und ich merke, wenn Leute das so übertreiben, macht mich das so irre aggressiv,
Ich
dass ich
kenne dich.
wirklich, dass genau das Gegenteil bei mir passiert. Und manchmal würde ich mir wünschen, die würden mich einfach kurz anschreien, ich schreie zurück und dann lacht man und dann ist gut. Also ich habe das Gefühl, dass hinter dieser gewaltfreien Kommunikation manchmal so viel Wut versteckt wird, die viel schlimmer ist. Und das sieht man ja auch bei unseren Politikern, ja. Also ich würde mir manchmal einen Wehner wünschen, der wieder schreit, entschuldigen Sie, Sie sind ein Arschloch, anstatt Leute, die sich immer nur korrekt verhalten. Und ich glaube, im Grunde sehen sich alle danach. Und natürlich muss man auch als diejenigen, die diese Welt in unserem Sinne gut gestalten wollen, diese Wut oder diese Kommunikation auch wieder zulassen, weil sonst überlässt man diese Kommunikation denjenigen, die einfache Lösungen haben, und die wir nicht bei uns an der Macht haben wollen, ne? Also deswegen, ich finde das schwierig. Also ich bin da mittlerweile, ja, find ich schwierig, und ich habe auch, und ich finde auch schwierig, immer sich, es hat dann auch so schnell so was Moralisches, und das finde ich auch manchmal ein bisschen schade, dass man sich moralisch auf der besseren Seite wähnt. Das gefällt mir auch nicht.
Du als Mensch, in welchen Momenten fühlst du dich ganz und im Reinen und Klaren mit dir, in Gelassenheit?
Wenn ich gut geschlafen habe. Ja.
Wenn du gut geschlafen, du brauchst guten Schlaf, um dich wohlzufühlen. Was brauchst du noch in deinem Leben?
Ich brauche sehr viel Schlaf. Das ist wirklich faszinierend. Also ich
Wie
schlafe
viele Stunden
wirklich.
schläfst du in der Nacht? Was brauchst du? Was ist eine gute Schlafnacht für dich?
Also 8 Stunden brauche ich auf jeden Fall, aber ich kann auch mal locker 10 Stunden schlafen. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit.
Ja.
Also ich kann eigentlich immer ganz gut schlafen. Beziehungsweise ich mag das einfach total gerne. Ich finde Schlafen einfach voll gut. Und sonst, glaube ich, brauche ich nur Sonne, Meer, gutes Essen, meine Yogamatte, und das war's. Und ein gutes Buch.
Um was geht es in deinem aktuellen Buch? Danke für die Überleitung. Du schreibst, du hast vielleicht, um den Zuhörerinnen das mal kurz vorzustellen, also deine Bücher drehen sich um Thema Yoga, ist eh klar, aber auch um Elternschaft, auch um Aktivismus. Du hast jetzt, das letzte Buch war, glaube ich, das Weltretter-ABC, ne?
Genau, ja.
Und schreibst aktuell, oder das, was jetzt rauskommt, ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik. Ist das, habe ich das richtig
Ja,
gelesen?
genau, so ist
Wann
es.
kommt denn das raus?
Am 20. August.
Okay, Leute, gleich Notiz in den Kalender machen. Du bist selber ein Waldorfkind, ist das richtig? Habe ich das richtig in
Ja, auch
Erinnerung?
das ist richtig, ja. Genau.
Erzähl mal. Waldorf, ich bin ja ein ähnliches Kind. Also ich bin kein Waldorf selber, aber aus der ähnlichen Zeit heraus auf einem Internat gewesen, auf der sogenannten Odenwaldschule, die jetzt vor ein paar Jahren dicht gemacht wurde wegen sexueller Übergriffe. Nicht zu meiner Zeit zum Glück, sondern davor noch. Aber auch dort ist die im Prinzip in ihren Ansätzen gut gemeinte Pädagogik irgendwie aus meiner Sicht etwas entartet, was die sexuellen Übergriffe ging, natürlich auf jeden Fall, aber auch darunterum heraus. Deshalb bin ich so ein bisschen auf Augenhöhe mit dir. Wie hast du die Waldorfzeit erlebt?
Also meine Zeit, deswegen, das war gar nicht meine Zeit, war jetzt, also ich bin jetzt nicht, weil er auch immer mit diesem Begriff so gerne hausieren gegangen wird, nicht traumatisiert oder sonst was. Also ich habe die Zeit positiv und negativ erlebt, wahrscheinlich wie die meisten ihre Schulzeit. Was ich aber auch Jahre später erst richtig mitbekommen habe, und das, glaube ich, war etwas, was quasi ich in der Schulzeit nicht so mitbekommen habe, ist eigentlich, was mir Also welches Welt- und Menschenbild mir vermittelt wurde, ohne dass mir das klar gewesen ist. Und darum geht es eigentlich auch in dem Buch. Es geht darum, dass Waldorfschulen immer ja sagen, dass die Anthroposophie nicht unterrichtet wird, aber die Anthroposophie ist halt die Grundlage jedes Faches des Unterrichtes und der Didaktik. Das wird den Kindern aber nicht gesagt, aber man bekommt es die ganze Zeit zu spüren. Also es ist immer so ein bisschen so, alles wird anders gemacht und man weiß als Kind nicht warum. Und diese Geheimniskrämerei, die ist wirklich sehr seltsam. Und ich glaube, die wenigsten Menschen auch wissen, dass Rudolf Steiner der war ja auch sehr von der Theosophie und von indischen Lehren, also war ja mal Theosoph und von der Pantheismus und indischen Lehren beeinflusst. Und ich glaube, die wenigsten wissen, dass die Anthroposophie halt eine spirituelle, esoterische Weltanschauung ist, die darauf basiert, dass der Mensch einen Entwicklungsprozess durchmacht, einen evolutionären, der Mensch und die Planeten an dessen Ende die vollkommene Spiritualisierung steht. Und die Waldorfschulen quasi sind dafür da, um den Menschen bei diesem Weg auf die vollkommene Spiritualisierung zu helfen. Das ist die Basis der Anthroposophie und der
Halleluja.
Waldorfpädagogik. Und ich glaube, das wissen die wenigsten auch, dass Karma und Reinkarnation ein Teil der Waldorfpädagogik ist und dass davon ausgegangen wird, dass die Klasse eine Schicksalsgemeinschaft ist, die aufeinander trifft. Und darum geht es in meinem Buch, weil ich glaube, die wenigsten Menschen wissen das und ich wusste das auch nicht. Und es geht im Folgen eigentlich, das Buch ist recht logisch aufgebaut. Es geht im ersten Teil geht es um das Versprechen, das die Waldorfschule gibt. Im zweiten Teil geht es um die Realität in den Waldorfschulen. Und im dritten Teil geht es um die Folgen. Und es geht eben darum, wie sich aus dieser Weltanschauung, diesem Menschenbild, eine Anschlussfähigkeit an den rechten Rand entwickeln kann. Ich betone betan, das kann, das muss natürlich nicht sein. Aber es geht halt viel auch darum, wie quasi der rechte Rand und der linke Rand, welche Parallelen sich da ergeben. Da geht es viel um auch um Freilerner, wo, glaube ich, auch viele nicht wissen, dass es da eine sehr hohe Anschlussfähigkeit an den rechten Rand geht, die Anastasia-Bewegung und solche Dinge, ja. Und natürlich auch
Was
um die Rassismus.
ist deiner Ansicht nach die Gemeinsamkeit von dem rechten und dem linken Rand? Also was verleitet Menschen so, ja,
Oh, da
so
gibt
in
es sehr
eine
viele. Es gibt
radikale
eine.
Anti-Haltung zu gehen?
Also ich finde, in Corona hat man hier so deutlich gesehen, dass es so eine Form von Freiheitsegoismus ist. Also das ist Form von die eigene Freiheit über die Freiheit der Allgemeinheit zu stellen. Also dieses davon auszugehen, dass wenn, ne, wenn der Staat deine persönliche Freiheit einschränkt zugunsten, sei jetzt dahingestellt, ob alle Corona-Maßnahmen gut oder schlecht waren, darüber will ich gar nicht diskutieren. Und das, da habe ich, aber es geht mir prinzipiell darum, dass es darum geht, dass wenn deine eigene vermeintliche Freiheit eingeschränkt wird zugunsten der Freiheit und der Gesundheit der Gesellschaft, dass die Menschen sich dadurch eingeschränkt fühlen. Und es gibt ein ganz gutes Buch, das ist von Oliver Nachtwey und Nadine Frey. Oh Gott, ist es die Nadine Frey? Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige genannt. Und da geht es um das libertäre Freiheitsverständnis. Also libertärer Autoritarismus nennen die das. Und da geht es eben darum, dass genau, dass die eigene Freiheit über die Freiheit des Individuums gestellt wird. Und das ist etwas, das haben ja auch, das siehst du ja auch im rechten Rand, ne? Also das ist so eine, der Staat mischt sich zu viel ein. Dann gibt es noch diese, ist ja auch interessant, die Kraft der Natur, also dieses Zurück zu der Natur, das hat ja auch, gibt es ja auch so eine Überschneidung. Es gibt ganz viele, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was du auch hast, ne? Also wir sind die, ihr seid die Bösen, das ist auch.
Da war ich
Ich müsst einfach
teilweise,
das Buch lesen.
ja, da war ich teilweise echt schockiert, teilweise in dieser Corona-Zeit, wie manche, während sie noch von Liebe faseln,
Ganz genau.
andere Menschen diffamieren.
Naja, es ist ja unter
Da
dem.
haut's mir manchmal den Vogel raus, wo ich denke, was macht ihr den ganzen Tag, wenn ihr auf der Yogamatte sitzt? Es war für mich
Naja,
wirklich
das ist ja diese moralische
schwierig
Grundlage.
nachzuvollziehen überhaupt, ne?
Naja, aber das ist ja, das ist leider in der Anthroposophie, wenn du es, ne, ich betone immer wieder, wenn man es wirklich hart versteht. Ne, es gibt natürlich ganz viele, die auf die Waldorfschule gehen. Ich würde sagen, 80% oder was weiß ich, was ganz viele sind da und die haben nichts damit zu tun. Aber wenn man es so versteht, wie es von Steiner gedacht ist, dann ist es eben so, dass diejenigen, die den anthroposophischen Erkenntnisweg gehen, diejenigen sind, die Einsichten in geheime Welten haben und daher per se wissen quasi, was besser ist, weil sie Erkenntnisse haben, die andere nicht haben. Und damit sind sie automatisch auf der moralisch besseren Seite, was wiederum total gefährlich ist, weil das zu einer Form von Paternalismus führt. Ja, das heißt, ich entscheide jetzt, was für dich gut ist, weil ich tue das zwar, auch wenn du es doof findest, und ich mache es eigentlich auch nicht gerne, aber ich tue es, weil ich weiß, dass es besser für dich ist. Und das ist halt wie die Kolonialisten, die haben genau das Gleiche gemacht, ja. Und das finde ich ja fast noch fieser. Ja, ich finde es so fies, auch noch zu sagen, dieses so, ja, und ich weiß nicht, das kennt man ja immer, ich habe es auch in Corona gehabt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, ja, Bettina, du wirst das auch noch verstehen. Und da wäre ich wieder total wütend, ne? Weil das halt wieder so eine Form von moralischer Überlegenheit ist. Und das finde ich super schwierig. Und da wird auch kein Dialog entstehen, weil die gehen ja davon aus, und das ist das Gefährliche, du kannst mit denen keinen Dialog führen, weil sie gehen davon aus, dass sie ein Wissen haben, was wir nicht haben, und sie ja für uns das Beste wollen. Wir gehören halt nur noch nicht dazu. Und was immer
Ich habe
vergessen
meinen
wird, finde ich.
allerersten Freund verloren in der Pandemie nach, also jetzt nicht einer der allerengsten, sonst wäre es nicht passiert, aber ein guter aus Jugendzeiten. Da war Corona gerade mal einen Monat oder zwei da und wir hatten kurz telefoniert und das Telefonat hat, glaube ich, 4 oder 5 Minuten gedauert und dann war alles in Schutt und Asche gelegt. Da kommen dann so Sätze wie: Ja, Philipp, du in deinem Haus bekommst, und deswegen komme ich da drauf, das erinnere ich noch ganz genau, sagte er zu mir, du in deinem Haus mit deinem Yoga-Business, du bekommst ja nicht wirklich mit, was in der Realität los ist.
Das mag ich auch immer gern. Ja.
Und da wusste ich, deswegen komme ich gerade da drauf, weil das ist so ein Beispiel dafür, was willst du denn da drauf sagen?
Nee, aber das
Das ist
stimmt.
so, ne?
Ja, aber was mich daran, und das ist halt, ich finde das halt deswegen, und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, unsere Demokratie, also was die Leute nicht verstehen, ich glaube, das große Problem ist, und darin geht es auch in diesem Nachtwahlbuch, es geht halt darum, dass natürlich es so ein Versprechen gibt der Selbstverwirklichung. Und wenn dieses Versprechen erfüllt sich aber nicht für jeden, weil wir eben kapitalistischen Zwängen unterliegen. Nicht jeder kann Buchautor werden, nicht jeder kann Künstler werden, weil man eben kapitalistische diesen Zwängen unterliegt. Und in dem Buch geht es eben darum, dass daraus heraus, aus diesem Versprechen, das sich nicht einlöst, dieser absolute Verteidigung der individuellen Freiheit kommt. Weil wenn ich das schon nicht habe, dann lasse ich mir wenigstens meine kleine individuelle Freiheit nicht. Deswegen wird quasi eine staatliche Einschränkung als so schlimm empfunden. Was die aber alle nicht checken ist, abgesehen davon, dass auch jeder an der Ampel stehen bleibt, okay, nicht immer, aber man sollte, das ist ja auch eine Einschränkung,
Es gibt
ja?
tausend Einschreibungen. Ich
Es
muss
gibt
mich,
ja,
also es gab
unsere
damals
Demokratie würde
Diskussionen, als
nicht.
der Anschnallgurt im Auto eingeführt
Ja,
wurde.
genau,
Also
weiß ich auch noch,
und
meine Eltern haben sich auch furchtbar aufgeregt.
ja.
Rauchverbot in Kneipen, wie meine Mutter ausgerastet ist, ja.
Nee.
Aber das ist ganz normal, das ist die Welt. Und eine Demokratie basiert auf einer Diskussion und einem Konsens. Fast niemand in der Demokratie bekommt, was er will. Wir kriegen meistens nur ungefähr die Hälfte. Und das ist aber halt so, weil wir sehr viele Menschen sind. Und das checken die nicht. Und nee, das heißt nicht, das checken die nicht, sondern das sehen sie nicht ein. Und was ich so schlimm daran finde, ist, dass sie für ihre eigene persönliche Freiheit bereit sind, eine ganze Demokratie aufs Spiel zu setzen. Und das macht mich wütend, weil das so dumm ist und weil sie, glaube ich, nicht checken, was dann erst passiert mit ihrer eigenen Freiheit.
100% bei dir. Wie sähe denn, wenn du dich jetzt mit Pädagogik beschäftigt hast, was ist dir wichtig, jetzt mal auf die positive Seite zu wechseln? Was sind so deine Grundwerte, kann man das so sagen? Werte ist auch so ein strapaziertes Wort heutzutage. Aber so, was ist dir wichtig bei Pädagogik? Wie glaubst du, wäre es gut?
Ich bin ja kein Pädagoge, ich kann das ja wirklich nicht beurteilen.
Nein,
Ich
aber du
habe
bist Mama und du hast dich mit dem pädagogischen System von Waldorf
auch. Ja.
auseinandergesetzt und so. Natürlich bist du jetzt keine Expertin mit der letzten Wahrheit, aber ich frage auch dich persönlich als Bettina, was
Also
ist dir
ich finde, was
wichtig?
ich halt schon gut finde an Waldorfschulen, und da können sich, glaube ich, viele andere Schulen was abgucken, ist ganz einfach dieses Handwerkliche, ne? Also ich finde ehrlich gesagt die Umsetzung manchmal ein bisschen schwierig an den Waldorfschulen. Aber ich glaube, es schadet keinem Kind, stricken, häkeln und ein bisschen und zu schnitzen und solche Sachen. Also ich fand es super, dass man keine Angst davor hat, mit Messern umzugehen, ne? Ich finde, an den Waldorfschulen wird den Kindern schon, ne, also das ist nicht so mein Gefühl. Meine Tochter war ja auch eine Weile auf einer Waldorfschule. Die hat ganz früh ein Messer in der, ne, so ein Schnitzmesser in der Hand gehabt. Und da hat dann nicht jeder gleich einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn ein Kind sich einen Schnitzer geholt hat. Und das fand ich total gut, ne? Also, dass denen auch was zugetraut wurde, auch so körperlich. Also, die ist nicht ängstlich gewesen. Ich fand ehrlich gesagt auch gut, dass die da Handys ganz lange nicht hatten. Da finde ich, können sich auch ein paar Schulen was abschneiden, ne?
Wird
Also,
denn hier in Österreich wird
diese
es jetzt verboten?
Medienverweigerung, die bei mir in der Schule ein bisschen übertrieben war, ja, also mit keinem Fernsehen, aber da gab es ja auch nur Fernsehen und Radio, ne? Aber ich fand, da fand ich das echt, das fand ich gut und da bin ich total froh, dass meine Tochter bis zur 7. Klasse kein Handy hatte. Also die hatte schon eins, aber halt kein, ne? Kein Smartphone. Die konnte mich anrufen und SMS schreiben. Und das war so uninteressant, dass sie es nie dabei gehabt hat, weil wen interessiert das? Und klar hat die auch mal bei uns reingeguckt, aber trotzdem, ich glaube, dass das nicht gut für Kinder ist. Und da, glaube ich, gibt es schon einige Sachen. Ne? Also wie gesagt, es ist ja immer so, ne? Auch Waldorfschulen, das ist nicht schwarz oder weiß. Also die haben schon auch ein paar ganz gute Sachen dabei. Nur ich finde halt die Anthroposophie nicht gut und die ist halt nun mal existenzieller Teil der Waldorfschule. Das heißt aber nicht, dass man nicht in ihren Jahren der Erfahrung so ein paar Dinge, die die gemacht haben, auch übernehmen kann. Aber es machen ja auch mittlerweile einige Schulen, ne?
Ich wollte gerade
Aber
sagen, ich glaube, es entwickelt sich ja schon auch weiter, das Schulsystem. Also mein Großer ist jetzt 11 und der ist auf eine Schule gelandet, die ist ganz hervorragend, obwohl es eine katholische Schule ist.
ja,
Aber
du,
die
ich
sind
muss dir ganz ehrlich
unglaublich
sagen, ja.
fortschrittlich dabei und sind klassenübergreifend arbeiten, die projektbezogen, die stärken
Christlichen
das
Schulen sind leider
Selbstbewusstsein der
sehr oft
Kinder.
sehr gut, ne? Also das muss man sagen. Und das ist
Ja.
aber auch so ein Ding. Zu mir sagen dann auch alle immer, ja, aber Bettina, es gibt doch auch christlich und katholische Schulen, dann ist doch auch okay quasi, wenn es anthroposophische Schulen gibt. Dann sage ich mal, ja, aber auf der katholischen Schule wird in Geschichte nicht die katholische Weltsicht gelehrt. Und weiß, also es ist was anderes, noch nicht katholische Kunst betrieben. Man malt da nicht den ganzen Tag die Heilige Maria. Also ich bin katholisch und ich kenne Leute auf katholischen Schulen und man weiß, dass das Katholiken sind, weil wenn da ein Pfarrer kommt, sieht man es sowieso sofort. Und das ist, und das, ich mag halt dieses, und das mag ich auch in der Waldorfschule nicht, es ist halt alles so
Das Versteckte, ne?
versteckt, ne?
So ein
Also
bisschen hintenrum, so ein
so ein
bisschen,
bisschen
ja.
hintenrum
Bisschen
und
passiv-aggressiv, ja.
ja, nee, als Kind verstehst du dann auch ganz oft nicht, warum Sachen passieren. Also zum Beispiel gibt es sowas wie Heilarrhythmie. Arrhythmie kennen ja alle, es gibt aber auch Heilarrhythmie. Und ich weiß noch genau, als ich Kind war, alle wissen, wer die Heilarrhythmistin ist. Und dann kam die in die Klasse und hat mich aus dem Unterricht geholt, um mit mir Heilarrhythmie zu machen. Das heißt, alle in der Klasse wussten, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich wusste nicht, was mit mir nicht stimmt. Aber also, ne, das, und darüber wurde dann auch nicht geredet. Das ist total unangenehm. Und so ist es eigentlich die ganze Zeit. Ich will denen gar nicht unterstellen, dass die das mit Absicht machen, aber ich finde das schrecklich.
Nee, und viel mit un ja, viel Mist passiert auf dieser Welt, einfach aus wahnsinnig viel Unbewusstheit. Ne?
Naja,
Aus
und ich
nicht
glaube, das
ganz.
kennst du ja dann vielleicht auch von der Odenwaldschule. Ich glaube, so hermetisch abgeriegelte Systeme sind per se nicht gut
Ja.
und einfach sehr viel Raum für Machtmissbrauch,
Es
ne?
gilt für alle Systeme, sei es Schulsysteme, es gilt auch für
Das haben wir
yogisches
auch in der
System.
katholischen Kirche gesehen,
In
ne?
der
Also auch
Kirche haben wir
da.
es
Und
gesehen, wir sehen es auch im Yoga, alle
wir sehen es auch
Schulen,
im Yoga, das meine ich
Traditionen.
damit. Das ist jetzt
Ja.
nicht so Schulen spezifisch ist, aber da muss auch, müssen sie genauer hingucken. Da muss man aber auch zugestehen, das machen sie jetzt tatsächlich auch, weil da ziemlich viele Dinge rausgekommen sind in den letzten Jahren. Und da geben sie sich tatsächlich jetzt auch Mühe, mehr Schutzkonzepte und so zu machen. Da muss man sagen, da sind sie wirklich sensibilisiert worden, aber. Also, als ich gerade dann in den 80ern in der Schule war, war das wirklich noch ganz anders. Aber auch da, jede Waldorfschule ist anders.
Ja.
Da kann man kann nicht alle auf über einen Kamm werfen, scheren.
Liebe Zuhörerinnen da draußen, ich glaube, ihr habt mitbekommen, bei Bettina im Leben ist viel los. Da geht es um viele Themen, um Lebensthemen, Aktivismus, Elternschaft, Yoga, die Kunst zu leben. Bettina, als abschließende Frage, hast du so einen Nordstern in deinem Leben, wenn du mal im Chaos versinkst, die Orientierung verlierst, gibt es so ein Nordstern, an dem du dich orientierst, wenn es dicke kommt?
Was meinst du jetzt damit? An wer
Eine
du?
Philosophie, an die du dich wendest, ein Lehrer, an den du dich wendest, ein Buch, was dich so inspiriert und leitet und dir Halt gibt, etwas, was dir Orientierung schenkt, wenn es gerade mal dicke kommt im Leben. Und das ist ja zurzeit, wenn man sich diese Welt anschaut, verliert man ja gern mal die Orientierung. Gibt es sowas in deinem Leben oder? Bist du eher situativ und entscheidest jeden Tag aufs Neue, woran du dich orientieren möchtest?
Ich glaube einfach, ich bin, also ich glaube, der Kernwert meines Lebens ist ja Loyalität. Also das ist, wie meine Tochter das jetzt bestimmt auch sagen würde, lüg sie bloß nicht an. Also ich habe nichts gegen so Flunkereien, das finde ich alles nicht schlimm, ne? Ich sage auch meinen Freundinnen, dass mir die Geschenke gefallen, wenn sie mir nicht gefallen. Darum geht es jetzt nicht, ne? Also es geht um so harte Sachen. Und ich habe einen so langjährigen, stabilen Freundeskreis, also wirklich seit meiner Kindheit. Deswegen, ich glaube, ich bin da einfach sozial sehr gut aufgehoben. Dass mich da
Das
so,
ist doch
also
ein schöner Nordstern.
ja, da habe ich wirklich einen großen Luxus.
Bettina, vielen lieben Dank für dieses spannende, erlebnisreiche, bewegungsreiche Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in Berlin, wenn ich unterwegs bin, nach Berlin komme.
Das wäre schön.
Klingel rein, wann immer dir bei dir Neues passiert. Es war der erste Podcast, es können gerne weitere folgen. Danke für die Zeit, deine Zeit.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Außen, innen.